Der Bergpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Alpenvereinshütten, die sind für viele ein Sehnsuchtsort. Ein Zuhause in den Bergen, weit weg vom Alltagsstress. Für viele sind sie aber auch ein Schutzraum, der ihnen Unterschlupf bietet, wenn sie auf einer langen Bergtour unterwegs sind. Je nachdem sind die Erwartungen und Ansprüche, die an Hütten gestellt werden, sehr unterschiedlich. Für die Verantwortlichen im DAV heißt das, was Hütten bieten sollen und dürfen und wer dort unterkommen darf, das bietet Diskussionsstoff und das schon seit über 100 Jahren. Es ist sozusagen die Gretchenfrage der Berge, wie viel Komfort darf sein? Cornelia Kress versucht in dieser Folge Antworten zu finden. Viel Spaß beim Zuhören.
Hütten verbinde ich persönlich mit gutem Essen nach einem langen Bergtag, mit Wirtsleuten, die einen herzlich empfangen und zu den aktuellen Wetter- und Tourenbedingungen beraten, mit Gesellschaftsspielen und netten Bekanntschaften am Abend. Und auch mit Schnarchern im Lager, mit miefigen Schuhräumen und einer schnellen Katzenwäsche mit kaltem Wasser. Und die ganze Kombi steht für mich so krass für Gemütlichkeit. Ganz weit weg vom Alltag. Und der Luxus daran ist, dass es ganz anders ist als daheim. Und natürlich auch, dass ich mein Essen und Trinken nicht selbst hochtragen muss und dass es warm ist, wenn ich ankomme. Bestimmt sehen das viele ähnlich. Andere brauchen für das Wohlfühlfeeling eine erfrischende Dusche oder Handyempfang und wieder andere hätten es gerne noch viel spartanischer. Kurzum, was Hütten bieten dürfen und sollen, da gehen die Meinungen weit auseinander. Darf es Auswahl beim Essen geben oder nur ein Gericht? Geht vielleicht sogar ein bisschen alpine Kulinarik? Setzt man nur auf Matratzenlager oder sollte es auch kleine Zimmer geben? Wie steht es um Duschen, vielleicht sogar mit warmem Wasser? WLAN, Handy oder gar E-Bike-Lademöglichkeiten. Die Liste an Streitpunkten lässt sich gefühlt ewig fortführen und die Meinungen gehen weit auseinander. Und in einer hitzigen und engagierten Diskussion zum Thema fällt früher oder später meist tatsächlich eher sehr am Anfang das Wort früher. Tja, wie war's denn früher? Und wann ist überhaupt früher? Und wenn man mit Leuten spricht, die dem Alpenverein nahestehen, kommt da meist noch ein zweites Stichwort, nämlich die Tölzer Richtlinien. Die werden oft synonym mit der sogenannten Einfachheit, dem Back to the Roots der Hütten verwendet. Crazy irgendwie, denn diese Richtlinien werden in diesem Jahr 100 Jahre alt. Waren Hütten damals wirklich so luxuriös, dass man Richtlinien brauchte, um sie wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen? Was galt vor 100 Jahren überhaupt als Luxus und wird ein so altes Papier heute noch zu Recht so viel zitiert und in Alpenvereinskreisen fast schon gehypt? Ich will ein bisschen genauer wissen, was es mit den Tölzer Richtlinien auf sich hat und fange an, ein bisschen in der Vergangenheit zu kramen. Im Alpenvereinsjahrbuch finde ich einen Artikel zum Jubiläum der Tölzer Richtlinien und ganz schön oft lese ich darin vom bergsteigerischen Bedürfnis, von Einfachheit. Ein paar konkrete Punkte aus den Richtlinien werden auch genannt. Einfache Verpflegung, Lager, Wolldecken statt Federbetten. Ich würde die Richtlinien aber gern mal vollständig lesen und ein bisschen mehr vom Kontext erfahren, weil ich habe so das Gefühl, dass hier immer die gleichen Ausschnitte wiederholt werden, ohne sich den Rest überhaupt mal anzuschauen. Und überhaupt fehlen mir Infos. Was ist denn eine einfache Verpflegung? Und waren damals wirklich Hütten mit Einzelzimmern und Daunendecke üblich? Also frage ich bei unserem Archiv an. Ich bekomme die Richtlinien und das Protokoll der Hauptversammlung von 1923, also dem Jahr, in dem die Richtlinien verabschiedet wurden. Die Tölzer Richtlinien, das sind 12 Punkte, die sich um Bau und Bewirtschaftung von Hütten drehen. Im weiteren Sinne auch um Naturschutz. Manches kennen wir auch heute noch, zum Beispiel die Hüttenruhe um 22 Uhr. Manches ist voll klar aus der Zeit gefallen, zum Beispiel getrennte Lager für Männer und Frauen. Und manches macht deutlich, dass das Faible für die Einfachheit vor allem bestimmte Menschen fernhalten sollte. Da heißt es zum Beispiel, für Sommerfrischler und Personen, die mit dem ausübenden Bergsteigertum nichts zu tun haben, sind die Hütten nicht bestimmt. Sie sind von ihnen tunlichst fernzuhalten. Okay, ich schaue also im Protokoll der Hauptversammlung, ob die Diskussion um die Richtlinien ein paar tiefere Einblicke gibt. Und ja, es ist ein Dokument von 1923 und ich hätte damit rechnen können, aber trotzdem wird mir mulmig, als ich die Frakturschrift sehe. Und es wird nicht besser, während ich das Protokoll lese. In vielen Aussagen trieft es schon zu dieser Zeit vor Antisemitismus und Nationalismus. Die historischen Quellen allein reichen mir, glaube ich, nicht, um die Entstehung und den Sinn der Richtlinien zu verstehen und einen Eindruck zu bekommen, warum sie heute noch so oft als wichtiger Meilenstein im Alpenverein genannt werden. Ich brauche also Leute, die mir verschiedene Blickwinkel auf die Tölzer Richtlinien ermöglichen. Und deshalb spreche ich mit Max Wagner vom Alpinen Museum, der mir erzählen kann, wie es damals auf Hütten zuging und wie die Stimmung im Alpenverein vor 100 Jahren war. Außerdem mit dem Vorsitzenden der Sektion Bayerland, Till Rehm, weil die Sektion war bei der Entstehung der Richtlinien weit vorne mit dabei und steht auch heute noch in DRV für das Bergsteigen der strengeren Richtung, das auch aus den Tölzer Richtlinien sehr deutlich rauszulesen ist. Nachdem es auch viel darum geht, was Hütten bieten dürfen, frage ich Gernot Auer, den Wirt der Höllentalangerhütte, nach seiner Einschätzung. Und zu guter Letzt spreche ich mit dem DRV-Präsidenten Roland Stierle, der mir erklären kann, ob und was aus den Richtlinien von damals heute noch wichtig ist. Max, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mein Geschichtswissen etwas aufzufrischen. Für mich fühlt es sich hier ja schon fast ein bisschen historisch an, wieder in der alten DRV-Bundesgeschäftsstelle zu sein, wo ihr jetzt zwischenzeitlich eingezogen seid, bis der Umbau fertig ist. Aber zu den ernsten Dingen. Ich muss sagen, dass mich das Wording im Hauptversammlungsprotokoll wirklich geschockt hat. Kannst du mir da eine Einordnung geben, was 1923 gesellschaftlich und vor allem auch im Alpenverein so los war?
Ja, gern. Die Anfänge der Tölzer Richtlinien von 1923, die liegen eigentlich im Bergsteigen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das Bergsteigen veränderte sich damals, besonders eben die Idee dessen, was Bergsteigen ist und warum es gemacht wird. Also man suchte bewusst gefährlichere Wege, um diese in Anführungszeichen zu bezwingen. Bergsteigen wird zu der Zeit etwas Heldenhaftes, das eng mit dem Abenteurer- und Heldenbild des Kaiserreichs verbunden ist. Die BergsteigerInnen wollten sich abheben, sich beweisen, jemand sein und sehen sich dabei eben selbst auch so als eine Art Elite. Im Zuge der Niederlage des Ersten Weltkriegs dann verschärft sich das. Es radikalisiert sich diese Anschauung. Bergsteigen gilt im Alpenverein dann spätestens ab 1919 als Heilmittel, um das in Anführungszeichen am Boden liegende deutsche Volk zu neuer Stärke zu führen. Man glaubte also tatsächlich, die Härte des extremeren Bergsteigens sollte Vorbild für ein in Anführungszeichen Volk sein und das eben verbessern. Damit wurde es nationalistisch aufgeladen und natürlich auch völkisch aufgeladen.
Das macht mein Bild vom DRV damals und von den Tölzer Richtlinien jetzt irgendwie noch nicht besser.
Diese BergsteigerInnen sind eigentlich eine Minderheit im Alpenverein. Sie gründen aber 1919 sektionsübergreifend eine, heute würde man wahrscheinlich sagen, Interessensgemeinschaft, die sogenannte Bergsteigergruppe. Die hatte dann enormen Einfluss im Alpenverein und hat dessen Ausrichtung in den 1920er und 30ern massiv geprägt.
Okay, also Spaß und Leidenschaft für die Berge stehen eher hinten an. Es geht in den Richtlinien eher auch viel um Erschließung und Ausstattung. War das tatsächlich eine Zeit, wo viel erschlossen wurde und die Hütten eher luxuriös waren?
Teils. Also es gab damals durchaus einige Hütten, die gehobener ausgestattet waren. Schließlich waren viele Mitglieder und Funktionäre aus dem höheren Bürgertum. Aber ebenso gab es äußerst schlichte Hütten. Liest man die Berichte von den einzelnen Hütten, wird ersichtlich, dass zum Beispiel Einzelzimmer mit Federbetten damals ganz und gar nicht der Standard gewesen sind. Aber eben schon zu dieser Zeit mussten die Hütten mehr und mehr erweitert werden, da die Zahl der BesucherInnen anstieg. Also zwischen 1919 und 1925 beispielsweise haben sich die Übernachtungszahlen auf den Hütten verdoppelt. Das hat die Situation, die Diskussion sicherlich extrem verschärft. Seit der Hauptversammlung 1919 gab es deshalb jedes Jahr Anträge, Richtlinien für Hütten und Wege zu erlassen, um die Zahl der BergbesucherInnen eben zu reduzieren, also Personen bewusst nicht mehr auf die Hütten zu lassen oder halt auszugrenzen. Wie zum Teil heute eben auch noch, glaubte man, dass das am besten funktioniert, indem man den Aufenthalt möglichst unbequem oder halt beschwerlich gestaltet. Insofern kann man dann die Tölzer Richtlinie von 1923 auch als Bruch mit der Satzung und dem Gründungsgedanken lesen, der eben besagt hat, alle teilhaben zu lassen.
Wie lange galten die Tölzer Richtlinien denn überhaupt?
Im Grunde gelten die Tölzer Richtlinien noch heute. Sie heißen halt nur anders und wurden so oft überarbeitet, dass nur noch wenige Punkte davon gültig sind. Beispielsweise eben die Hüttenruhe, Selbstversorgungsrecht, Winterraum oder BergsteigerInnenessen. Aber sie waren Start, verbindliche Hütten- und Wegeordnungen für den Alpenverein festzulegen, die die vorherigen Leitlinien gebündelt und konkretisiert haben. Zugleich werden die Richtlinien von 1923 auch, würde ich sagen, in ihrer Aussagekraft stark überschätzt. Man beschloss in einer Hauptversammlung, in der die Stimmung hochgekocht war, scharf formulierte Richtlinien, die abschreckende Wirkung haben sollten. In der Realität sah die Umsetzung dann ganz anders aus. Es wurde fleißig weitergebaut und erschlossen. Dazu vielleicht auch ein kleines Beispiel. Nach der Verabschiedung der Richtlinie 1923 entschieden zunächst mal die Sektionen, ob für ihre Baupläne ein, Zitat, bergsteigerisches Bedürfnis, wie es in dem Dokument eben heißt, vorliegt. Es gab also kein Kontrollorgan. Und insofern wurde natürlich auch fleißig weitergebaut, weil ein bergsteigerisches Bedürfnis konnte eigentlich alles sein. Dafür definieren die Richtlinien von 1928 dann das bergsteigerische Bedürfnis für die Errichtung einer Hütte sehr offen. Nämlich, dass es Gipfel in der Nähe geben muss, die bestiegen werden können, dass die Hütte den Aufstieg dahin erleichtert oder im Vergleich zu anderen Hütten und Wegen verbessert. Also wahnsinnig offen formuliert.
Okay, also viel Wirbel um nichts?
Ja, kann man grob so sagen. Also die Tölzer Richtlinie von 1923, würde ich sagen, werden heute eben oft auch als Schlagwort genutzt, um Forderungen nach Einfachheit auf Hütten zu unterstreichen, sei es jetzt aus Gründen, weniger BesucherInnen in den Bergen haben zu wollen, sei es aus Nachhaltigkeitsaspekten oder aus kulturpessimistischen Motiven, die ja heute immer noch nicht verschwunden sind. Die Richtlinien wurden bereits 25 abgeschwächt, da Sektionen, die eben auch erschließen wollten, so eine Hütte hat ja einen enormen Wert für das Vereinsgefühl nach innen, die haben sich beschwert, diese Sektion. Sie fühlten sich von diesen elitären Positionen vor den Kopf gestoßen. Kernpunkt der Diskussionen war dann vor allem, was eigentlich ein bergsteigerisches Bedürfnis, wie es in den Richtlinien von 23 heißt, und was ein Bergsteiger eigentlich sei. 1925 wird dann eine Definition des Bergsteigers festgelegt, die dann auch von der Bergsteigergruppe festgelegt wird. Ich habe dir ein paar Zitate dazu mal rausgesucht. Bergsteiger ist laut der Bergsteigergruppe, Zitat, jeder junge angehende Kletterer und ebenso auch der Veteran der Berge, der harmlose Jochbummler wie der eis- und wintererprobte Hochtourist, der Gebirgler und der Städter des fernen Flachlandes, wenn einer nur um der Berge willen in die Berge geht, Zitat Ende. Also von den Ankündigungen, wer alles von den Hütten ausgeschlossen werden soll, ist da kaum noch was übrig.
Ah, schön, dann gehöre ich ja doch wieder dazu.
Ja, und durchaus unterhaltsam wird es dann eben auch, wenn man sieht, wofür und wogegen eigentlich damit alles diskutiert worden ist. Es wurden 1925 Beschlüsse erlassen, die der Einfachheit, wie wir sie jetzt seit 1923 herauslesen würden, entgegenstehen müssten, also nach unserem heutigen Verständnis. Mit Rücksicht auf die damalige Zeit wurde nämlich beschlossen, dass eine angemessene Verpflegung durchaus bergsteigerisches Bedürfnis ist, genauso wie Hygiene oder die Möglichkeit zur Ruhe. Gerade die Möglichkeit zur Ruhe wurde im Hinblick auf die verschiedenen Bedürfnisse angepasst, also die Einrichtung von Matratzenlagern sowie eben auch die von kleinen und großen Zimmern mit Decken. Schließlich gilt es als bergsteigerisches Bedürfnis, da habe ich dir auch was rausgesucht, Zitat, seine Bergfahrt in möglichst leistungsfähigem Zustand anzutreten, Zitat Ende. Das heißt, wenn ich in einem Lager mit vielen anderen Personen liege und jemand die ganze Nacht schnarcht, finde ich natürlich weniger Schlaf, was meine Leistungsfähigkeit am nächsten Tag sicherlich beeinträchtigt. Insofern ist mit SchnarcherInnen in einem Raum schlafen zu müssen gegen das bergsteigerische Bedürfnis. Selbiges gilt für die Diskussion um Körperpflege. Die fand damals auch schon Einzug in die später ausformulierten Tölzer Richtlinien. Was interessant ist, weil ja heute die Tölzer Richtlinien auch immer zum Thema Duschen auf Hütten genannt werden. Da heißt es drin, Zitat, Badegelegenheit ist erwünscht. Eine Sondergebühr für die Benutzung darf nur erhoben werden, wenn warmes Wasser verabreicht wird. Zitat Ende. Noch 1954 beispielsweise ist auch als Ausstattung für Bettenzimmer vorgeschrieben, dass ein Handtuch pro Person von der Hütte bereitgestellt werden muss. Das heißt, damals musste man das eigene Handtuch nicht mit hochschleppen, sondern man hat es gestellt bekommen nach den Tölzer Richtlinien.
Also von wegen Einfachheit.
Das ist sicherlich nicht das, was sich heute unter den Tölzer Richtlinien vorgestellt wird, wenn wir heute von ihnen sprechen, aber eben in ihnen enthalten. Trotzdem kann man sagen, trotz all dieser Skurrilitäten, die Diskussionen darüber, wie viel erschlossen werden soll, haben einen erheblichen Teil dazu beigetragen, die alpine Natur als etwas Schützenswertes zu begreifen. 1977 wird dann verkündet, Zitat, die Erschließung des Alpenraums ist für den DRV abgeschlossen. Er lehnt deshalb weitere Hüttenneubauten ab, Zitat Ende. Insofern kann man sagen, ja, Tölzer Richtlinien, heiße Luft, gleichzeitig aber auch irgendwie was, was eine Reflexion über einen bestimmten Punkt angestoßen hat.
Daraus schließe ich für mich schon mal, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass jemand wie ich, der einfach die Berge genießt ohne krasse alpinistische Leistung, damals nur so halb willkommen war im DRV. Wie gut, dass es heute anders ist. Oder?
Die Sektion Bayerland zeichnet sich vielleicht dadurch ein bisschen aus. Es ist eine sehr kleine Sektion. Sie verstehen sich als aktive Bergsteiger. Es ist nicht ganz trivial, da Mitglied zu werden. Man muss also einen Fahrtenbericht abgeben und dadurch auch nachweisen, dass man wirklich aktiv ist und ein gewisses Niveau hat. Also es ist schon so ein bisschen ein elitäres Gehabe, sage ich jetzt mal, das nach wie vor bei uns wichtig ist. Wir grenzen uns sozusagen ein bisschen gegen die ganz Großen ab, dadurch, dass wir wirklich sagen, wir wollen auch nicht jeden aufnehmen. Man kann bei uns nicht auf der Webseite mit einem Klick Mitglied werden, sondern wir wollen eigentlich wissen, wer dabei ist. Wir sind 370 Mitglieder in etwa, also sehr überschaubarer Verein. Das ist nicht nur positiv natürlich, das hat auch ein paar Skurrilitäten vielleicht, aber das ist sozusagen ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal.
Das ist Till Rehm, Vorsitzender der DRV-Sektion Bayerland. Ich erreiche ihn auf seine Arbeit auf dem Schneefernehaus auf der Zugspitze. Nach seiner Vorstellung der Sektion bin ich mir sicher, dass ich bei Bayerland nicht so gut aufgehoben wäre, aber das macht ja nichts. Das ist ja das Schöne an so einem großen Verein wie dem DRV. Für alle gibt es die passende Nische. Aber zurück zu den Tölzer Richtlinien. Till, magst du mir einmal erklären, wie die Sektion Bayerland denn zu den Tölzer Richtlinien steht?
Ja, ich war natürlich da damals nicht dabei, aber die Sektion Bayerland war schon ein bisschen die treibende Kraft dahinter, dass diese Richtlinien damals auf der Hauptversammlung in Tölz 1923 verabschiedet worden sind. Und auch damals hatte schon so ein bisschen mitgeklungen, was ich gerade angedeutet habe. Also man wollte sich bestimmt abgrenzen gegenüber den anderen, also den Bergsteigern, die man vielleicht nicht so ernst genommen hat. Da steht ja auch, glaube ich, drin, man will Sommerfrischler von den Hütten fernhalten. Also da war schon der Grundton so ein bisschen, wir wissen, dass das gut ist, was wir machen und wir wollen die anderen eigentlich gar nicht dabei haben.
Das ist jetzt die historische Perspektive?
In der damaligen Diskussion um diese Richtlinien, da muss man auch sehen, die Leute, die das vorangetrieben haben, das war natürlich auch, teilweise hatten die ganz andere Motive. Da ist schon sehr völkisch und auch nach dem Krieg revisionistisch argumentiert worden, dass das das deutsche Wesen ist, dass man da hart unterwegs ist und sich nur mit kaltem Wasser wäscht und wir kämpfen hier gegen die Zersetzung durch irgendwelche Weicheier, die auf unseren Hütten da rumlungern. Also das, finde ich, gehört zu der Diskussion schon auch ein bisschen dazu, dass die Diskutanten sozusagen auch sehr zwiespältige Leute gewesen sind, wenn man nicht sogar sagen muss, also das sind welche, mit denen ihre Einstellung kann man heutzutage gar nichts mehr anfangen und die haben vielleicht die richtigen Ideen transportiert, aber aus den völlig falschen Motiven.
Die echten Bergsteiger und das bergsteigerische Bedürfnis, das sind zwei Stichwörter, die in den Tölzer Richtlinien ständig auftauchen. Was ist denn das bergsteigerische Bedürfnis für dich?
Das ist natürlich wirklich eine sehr gute Frage, denn da hat sicherlich jeder eine völlig andere Meinung dazu. Und bei uns gibt es ja auch so einen Satz in der Satzung, dass wir nur ausübende Bergsteiger strengerer Richtung aufnehmen. Und auch da steht natürlich nicht genau, was damit gemeint ist. Und jeder wird das anders interpretieren. Und vermutlich ist es jetzt bei den Hütten genau das Gleiche. Was ist denn wirkliches Bergsteigertum? Und an welcher Stelle ist eine Hütte jetzt notwendig? Und wo ist sie verzichtbar? Also da kann man natürlich trefflich drüber streiten. Und ich glaube, das ist bei den Tölzer Richtlinien nicht anders. Also da sind viele sehr gute Gedanken drin, da sind aber sicher auch viele Sachen drin, die sind längst überholt und man muss das Ganze, glaube ich, so ein bisschen als ein historisches Dokument sehen. Aber andere Dinge, was du gerade angesprochen hast, Die Hütten sollen nur noch da gebaut werden, wo sie unbedingt notwendig sind. Heute steht in der Satzung oder im Leitbild vom DAV, die Erschließung der Alpen mit Hütten ist abgeschlossen. Also das ist ja der gleiche Gedanke. Man muss nicht immer mehr und mehr bauen, nur weil jetzt da eine Nachfrage herrscht, sondern man muss vielleicht auch das schützen, was noch einsam und verlassen und nicht so gut zugänglich ist.
Dass die Erschließung abgeschlossen ist, hat der DAV für sich ja schon 1977 beschlossen. Findest du, das kam zu spät? Haben wir zu viele Hüttenstandorte in den Alpen?
Es ist vielleicht nicht die Anzahl der Hütten, sondern es ist so ein bisschen die Qualität der Hütten. Ich denke schon, es gibt einen Haufen Hütten, die sind wirklich verzichtbar, also vom alpinistischen Gedanken her, sondern die sind wirklich einfach nur für den Tourismus wichtig und werden auch so genutzt. Also die werden nicht von Bergsteigern genutzt, sondern von Leuten, die halt einfach eine Unterkunft brauchen. Dazu zählen mit Sicherheit viele Hütten, die jetzt mittlerweile irgendwie in Skigebiete reingekommen sind. Die waren vielleicht in dem Moment, wo sie gebaut worden sind, ein toller Stützpunkt. Aber jetzt sind das Unterkunftshäuser für Pistler, ja, für Leute, die halt einfach mit dem Skilift rumfahren wollen. Da ist nicht ganz klar, warum der Alpenverein so eine Hütte betreuen oder vielleicht auch mitfinanzieren muss.
Die Sektion Bayerland besitzt ja auch Hütten. Wie gestaltet ihr die?
Also wir haben tatsächlich zwei private Hütten, die für Sektionsmitglieder nur gedacht sind. Das, was unser Aushängeschild vielleicht ist, ist die Fritz-Plaum-Hütte im Wilden Kaiser. Und das ist eine Selbstversorgerhütte, die im Prinzip wie ein Winterraum zu betrachten ist. Man sollte da tunlichst ein bisschen Holz mit drauftragen, wenn man aufsteigt. Es gibt minimalen Komfort da oben. Aber das ist für mich schon auch ein ganz anderes Hüttenerlebnis, wenn ich da alles rauftragen muss, was ich essen möchte, was ich trinken möchte, was ich verheizen möchte. Ich muss mir selber erstmal den Ofen einschüren. Das ist, für mich ist das schon so ein bisschen das eigentliche Hüttenerlebnis. Und nicht, dass ich gemütlich reinkomme in eine warm geheizte Stube und mich hinhocke und sage, jetzt her mit dem Kaiserschmarrn und der Schnapsal mag ich auch noch.
Eine Hütte, auf der man schon mit einer eingeheizten Stube, einem leckeren Essen und wer mag, einem Schnaps begrüßt wird, ist die Höllentalanger Hütte. Und dahin mache ich mich auf den Weg, um mal mit Gernot, dem Hüttenwirt, über die Tölzer Richtlinien zu sprechen. Die Hütte ist ein wichtiger Stützpunkt für den ziemlich anspruchsvollen Aufstieg zur Zugspitze über den Höllentalferner. Für mich wird es zumindest diesmal nur eine Tagestour. Von München geht's mit der Regio nach Garmisch und von dort weiter mit der Zugspitzbahn nach Hammersbach. Der Weg durch die Klamm und zur Hütte ist wirklich gut angelegt und auch für viele TouristInnen und Familien attraktiv. Und entsprechend gut besucht ist auch die Hütte. Heute ist es ein bisschen regnerisch, aber das macht nichts, weil auf dem Weg durch die Höllentalklamm zur Hütte wird man eh nass. Und unter der Woche bei Regenwetter stehen die Chancen ganz gut, dass Gernot auch ein bisschen Zeit zum Plaudern hat. In der kleineren Gaststube sind wir alleine und sitzen bei einer heißen Schoki zusammen. Gernot erzählt mir, wie er im Grunde auf Alpenvereinshütten aufgewachsen ist.
Mein Vater, der war früher auf der Braunschweigerhütte, die ist bei uns im Tal, der ist da aufgewachsen und dadurch sind wir eigentlich so Hütten, haben wir das irgendwie so in der Wiege, sage ich mal, mitbekommen, hat man immer darüber gesprochen und so, eigentlich wäre es mal wieder schön, eine Hütte zu haben und so. Und dann war dann die Sektion München eben da und dann ist er durch einen Thomas Gesell eben auf die Höllentalanger Hütte gekommen. Der war da 10 Jahre da und ich war halt auch immer mit dabei und halt habe eine Lehre gemacht und habe mich, sage ich mal, weitergebildet, war in Amerika und ein paar so Sachen. Aber halt, wenn ich Zeit gehabt habe, habe ich da halt immer mitgearbeitet. Bei der Alten dann nicht mehr so viel, aber bei Neuen dann immer mehr. Und dann ist also, sage ich mal, die Sektion ist ein bisschen auf mich dann gekommen und hat gefragt, ob ich nicht selber mal eine Hütte machen möchte. Und dann war eben die Knorrhütte ausgeschrieben. Habe das dann mit meiner Freundin, haben wir mal uns beworben. Und dann ist eigentlich aufgegangen, sage ich mal. Und dann waren wir 4 Jahre auf Knorrhütte. Dann haben wir eben Nachwuchs bekommen und mein Vater, da ist es auch, sage ich mal, nicht mehr so geschafft alleine hier, was doch sehr viel ist, sehr fordernd. Eine große Hütte mit viel Tagesgeschäft. Und seitdem sind wir da oder bin ich da.
Es sind ja sehr unterschiedliche Hütten, oder? Mhm. Also die Lage von der Region her ähnlich, genau. Aber von den Bedingungen?
Ja, ganz anders. Also wie gesagt, die Knorrhütte ist ja das Urgestein Deutschlands, kann man sagen, ist auch die älteste Alpenvereinshütte Deutschlands. und ich bin quasi von der ältesten Hütte auf die neueste Hütte gezogen. Aber wie gesagt, die Bedingungen sind einfach anders, weil auf der Knochhütte bist du mit dreimal Hubschrauberversorgung sehr eingeschränkt, was das Angebot betrifft. Also wir haben logischerweise viel Konserven und solche Sachen nehmen müssen. Frischer Salat, frisches Obst war halt Mangelware. Aber wie gesagt, wir haben es doch irgendwie toll und ganz gut hinbekommen, sagen wir mal, mit der kleinen, feinen Karte. Und die Gäste waren auch rundum zufrieden und haben eigentlich immer gutes Feedback gehabt. Dann eben auf der Hölle war es ganz anders Klientel. Ich sag, es gibt ja Wanderer, Bergsteiger, das sind ja zwei unterschiedliche Typen, sage ich mal. Die Bergsteiger sind ja doch eher Alpinisten, die was sich schon auskennen, oft in die Berge sind, auf, sage ich mal, ganz urigen, normalen, ursprünglichen Hütten, wie man es halt so im Bilderbuch kennt, sage ich mal. Und da waren die Leute auch sehr mit wenig zufrieden oder mit einfachen Gerichten haben die gleich mal, also waren sie sehr zufrieden. Und hier auf der Hütte, auf der Höhle in der Lange, das ist ein bisschen anders. Dadurch, dass wir sehr, sehr viele Tagesgäste haben, das was auch, sage ich mal, Touristen sind und Wanderer, die was jetzt das erste Mal auf eine Hütte gehen, die sehen das alles ein bisschen anders. Die möchten dann schon frischen Salat, vegetarische, vegane Küche. Also da habe ich schon mal geschrieben, dass halt auch die traditionellen Gerichte nach wie vor boomen und das erwarten sich die meisten auf der Hütte, sagen wir mal, den Knödel, einen Kreisknödel, Speckknödel mit Salat, solche Sachen. Das sind immer der, oder Kaiserschmarrn, logischerweise. Running, läuft wie blöd, sage ich mal. Also das ist immer noch so. Ja.
Da sind wir jetzt schon fast bei den Tölzer Richtlinien mit den Bergsteigern. Genau. Mhm. Da wird ja auch ganz viel geschrieben. Die Speisekarte zum Beispiel soll auf das bergsteigerische Bedürfnis angepasst sein. Mhm. Was würdest du darunter verstehen?
Ja, eben, das ist eben, da muss man schon, was ist das, oder?
Ja.
Was ist das? Das Bergsteigerbedürfnis, ja, mal Bedürfnis, ein ganz normales Menschbedürfnis ist Trinken und Essen, gell? Also, ja, aber wie gesagt, Bergsteiger, ja, was ist das? Also mag einmal, wenn der Kind hat einmal einen wahnsinnigen Durst, das ist einmal das Erste, er braucht einmal, wenn es nicht gleich Bier ist, aber Wasser oder Skiwasser, was auch immer, dann hat er einmal Hunger und dann will er einmal eine Suppe, wahrscheinlich denke ich einmal, die gibt gleich mal Kraft und vielleicht was Süßes noch dazu, damit er wieder, ja, also es ist, wie gesagt, das ist sehr schwer zu sagen, was ist das Grund, oder was ist das Bedürfnis, nicht? Aber wie gesagt, man ist normal, ja, einfach logisch gedacht oder normal einfach gedacht. Jetzt kommst du rauf, wenn du selber für heute kommst, hast du einen Durst, dann willst du schnell was essen oder gemütlich was essen und dann ja, bist du eigentlich, glaube ich, schon gleich mal zufrieden.
Was meinst du, wäre los, wenn du sagen würdest, okay, du hältst dich an diese sehr einfache Speisekarte, wie sie in diesen Richtlinien gefordert wird und hast nur noch so zwei, drei verschiedene Gerichte?
Ja, da wäre ich wahrscheinlich ein Monatsende zumachen können und wäre das Personal nicht mehr zahlen können, weil da kommt dann, glaube ich, keiner mehr. Wie gesagt, also hier gerade in Garmisch-Umgebung da, wo doch auch viele Leute zu, sage ich mal, Wochenendurlaub nur hinkommen oder sage ich mal, nur 4-5 Tage mit der Familie, die wollen dann schon ein bisschen was geboten haben. Da braucht man schon, sage ich mal, muss man schon ein bisschen, also mit diesen Richtlinien wäre dann, glaube ich, gleich mal Finish bei uns. Ja.
Bei den Alpenvereinshütten läuft es ja so, dass die Sektionen die Übernachtungskosten bekommen und ihr die Bewirtschaftung.
Genau, ja.
In den Richtlinien steht was, von der Pachtschilling soll so festgesetzt werden, dass man eben diese einfachere Bewirtschaftung auch durchsetzen kann. Gibt es irgendwie eine Grenze, wo du sagen würdest, okay, wenn die Pacht so niedrig wäre, würde ich mich auf eine einfache Bewirtschaftung in Form von einem reduzierten Angebot zum Beispiel einlassen oder ist das sowieso ein No-Go?
Nein, wie ich schon gesagt habe, man macht das ja, man muss ja Hüttenwirt sein, das ist ja ganz eigene, sein ganz eigene Leid, eine ganz eigene Person. Und irgendwie, da musst du ein bisschen Knall haben, sonst geht es ja nicht. Gell? Du musst immer da sein, auch beim Sauwetter, jetzt, wie es die letzten 3 Tage war, so oben angezogen hat, gell? Wo dann wieder, wenn da am Tagesgeschäft gar nichts ist und so. Und dann hast du dann mal schöne Tage und dann hast du wieder nur diese 3 Gerichte und hast nur 4-5 Mitarbeiter. Wahrscheinlich, weil dann nichts mehr los ist und dann irgendwie geht es trotzdem irgendwie. Aber das hat dann einfach, das ist. Da fehlt was dann. Das ist, dann geht dann irgendwie die ganze, das was uns ausmacht alle, geht dann unter, finde ich. Gell? Und nein, das wird für mich jetzt nicht in Frage kommen, dass man da sagt, okay, passt, was weiß ich, du zahlst minimal Pacht und darfst dann nur 3 Teller haben. Und, also nur ein Einheitsteller, wo wie in einer Kantine, da ist die Suppe drin, da ist der Salat drin und da ist, also das ist fast militärisch schon, also das ist ein bisschen kriminell. Finde ich nicht gut, also würde ich sicher nicht machen.
Ein Hüttenwirt ist also auch Gastgeber, klar. Und er will zufriedene Gäste. Für Gernot ist klar, dass eine Hütte nicht wie eine Wirtschaft im Tal ist. Die Ressourcen sind begrenzt und der Lebensmitteltransport aufwendig. Aber was die Hütte hergibt, nutzt er gern, um seinen Gästen das zu bieten, was sie haben wollen. Und deshalb gibt's vom Gulasch bis zu veganen Gerichten für jeden Geschmack was. Mit einem Wasserkraftwerk, das genügend Energie erzeugt, und einer Materialseilbahn, die die Lebensmittel herauf transportiert, kann er so ein Angebot super umsetzen. Auf anderen Hütten ist es oft schwieriger, auch auf der Knorr-Hütte, wo er davor war und die mit dem Heli beliefert werden muss. Versteht man aber die einfache Verpflegung aus den Tölzer Richtlinien als eine ressourcendeckende Verpflegung, ist es ganz krass von der Infrastruktur und der Lage der Hütte abhängig, was einfach ist. Eins möchte ich noch von Gernot wissen.
Einen Punkt habe ich noch aus den Richtlinien, der sich bis heute gehalten hat, und zwar die Hüttenruhe um 10 Uhr. Das habe ich auch gleich gemerkt, als ich hier reingekommen bin. Das Schild Hüttenschluss 22 Uhr, auch noch schön mit scharfem S geschrieben, dass es deutlich wird, dass das schon lange gilt. Ja. Was hältst du davon?
Und bei uns steht die Hüttenruhe einfach goldeswert, geil, aber Punkt 10, jeder raus, damit geputzt. Dann hocken wir uns als Team nochmal zusammen. Jeder, was weiß ich, ein kleines Bier, ein Glas Wein oder ein Apfel auf die Wurst. Kann man den Tag Revue passieren lassen, gemütlich abschließen. Kopf für den Kopf ist das so wahnsinnig wichtig, sage ich mal. Und für die Gäste sowieso. Aber die wollen Ruhe. Und das muss bleiben. Für mich.
Dein Fazit von diesen Richtlinien?
Wie gesagt, nochmal die Hüttenruhe ist super. Das passt. Auch diese Einfachkeit beim Schlafen, bei den Lagern, bei den Betten. Also, dass man nicht nur so ein King-Size-Bett noch für die Gäste braucht. Und die super Ultra-Wolldecke, keine Ahnung. Also, ich war beim Bundesheer, da haben wir auch noch ganz einfach geschlafen und das war super. Da haben wir trotzdem immer gut geschlafen, weil man halt müde war. Aber wow, und das ist ja bei uns auch der Fall. Ein paar so Sachen sind sicher richtig auch nach wie vor. Ein paar so Sachen, wie gesagt, kann man nicht auf jede einzelne Hütte runterbrechen. Also jede andere ist frequentiert, jede eigene andere Hütte ist anders versorgt. Also das geht nicht auf jeder Hütte und glaube ich, würde auch ganz viel zerstören, was den Flair und die Hütte eigentlich ausmacht.
Den Rückweg ins Tal starte ich am frühen Nachmittag. Es hat aufgehört zu regnen und zwischen den Wolken spitzt sogar ein bisschen die Sonne durch. Die große Gaststube und die Terrasse der Hütte sind voll. Von top ausgerüsteten BergsteigerInnen, die so aussehen, als hätten sie noch Größeres vor, bis hin zu Leuten, die heute vielleicht das erste Mal in den Alpen sind. Und ich persönlich finde es schön, dass die Alpen mit Hütten wie der Höllentalanger Hütte für alle erlebbar sind. Aber natürlich kenne ich auch die anderen Positionen. Die Berge lieber für sich alleine haben. Die meinen, dass Alpenvereinshütten zu Berghotels geworden sind. Wie sieht das denn der Chef von dem Ganzen? Roland Stierle, der Präsident des DAV, ist gerade von einer Pressekonferenz gegen weitere Erschließungen in Südtirol zurückgekommen und nimmt sich eine Stunde Zeit, bevor es zum nächsten Termin nach Bern zur Kletter-WM geht. Roland, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe jetzt schon mit ein paar Leuten gesprochen, verschiedene Perspektiven gehört. Und an manchen Stellen hatte ich schon das Gefühl, dass vor allem früher, aber zum Teil schon auch noch heute, manche Menschen in den Bergen und auf Hütten nicht so willkommen sind. Jetzt kannst du für den DAV sprechen. Wer ist denn willkommen?
Also, das wird natürlich schon eine Frage, wer auf den Hütten willkommen ist. Aber eine relativ einfache Antwort dazu, natürlich jeder, der sich in der Natur entsprechend verhält und auch auf den Hütten ist dort willkommen. Da wird nicht unterschieden zwischen echtem Bergsteigertum wie in den Tölzer Richtlinien und Jochbummern oder Stadtwanderern, sondern alle, die sich an der Natur freuen, sind herzlich willkommen. Da gibt es keinen Ausschluss von irgendwelchen Personen, wie sie damals in den Tölzer Richtlinien genannt sind. Also das ist wirklich insofern deutlich überholt und veraltet.
Na, das ist doch schon mal beruhigend. Damit ist meine wichtigste Frage auch eigentlich schon geklärt, aber trotzdem, ich habe noch ein paar Dinge, die ich gern mit dir besprechen würde. Nämlich zum Beispiel dein Verständnis vom bergsteigerischen Bedürfnis, das in den Tölzer Richtlinien so oft erwähnt wird. Und diese Frage habe ich allen gestellt, was sie darunter verstehen, und da würde ich auch gerne deine Meinung hören.
Das bergsteigerische Bedürfnis, so wie es in den Tölzer Richtlinien formuliert war vor 100 Jahren, hat natürlich ist eng mit dem echten Bergsteigertum verbunden, wie man es dortmals formuliert hat. So würde man das heute natürlich auf keinen Fall mehr definieren oder aussprechen, weil was ist ein bergsteigerisches Bedürfnis heute? Es sind alles Dinge, die uns ins Gebirge führen. Also zum einen die Freude an der Natur, die Freude an der Wildnis, ein sportliches Abenteuer suchen oder einfach die Natur auf sich wirken lassen. Alles das sind heute Bedürfnisse, warum wir in die Berge gehen. Und in die Berge gehen heißt ja auch, in irgendeiner Form Berg zu steigen oder Bergsport zu treiben. In dieser Form würde man das heute sicherlich ausführen.
Oh, wow, voll die schöne Interpretation. Ich hatte tatsächlich was viel Profaneres im Kopf, weil es ja ganz viel immer darum geht, was Hütten bieten dürfen. Also was braucht man und was ist unnötiger Luxus?
Also wir reden ja von unseren Hütten als Schutzhütten. Und auch wenn sich das jetzt etwas einfach anhört, aber das Wichtigste ist natürlich bei einer Schutzhütte, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man vor Wind und Wetter geschützt ist. Das zeichnet eine Schutzhütte als erstes mal aus. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, wenn man in einen Wettersturz kommt oder aus Schlechtwetter war, dann ist man heilfroh, wenn man in gesicherte vier Wände kommt. Wenn die Hütte dann auch, vor allem natürlich im Winter, einigermaßen angeheizt wird, ist das sehr angenehm. Wenn es auf der Hütte was zu trinken und zum Essen gibt, ist das natürlich auch ein Vorteil gegenüber Selbstversorgerhütten oder Biwakschachteln. Also man kommt auf der Hütte mit einfachen Dingen aus, weil man ja in aller Regel nicht zum Essen oder Trinken auf die Hütte geht, sondern um zuvor das Abenteuer zu genießen oder den Naturgenuss. Und da ist der Aufenthalt auf einer Hütte auch mit einfachen Mitteln einfach noch einmal ein zusätzlicher Schlag obendrauf.
Okay, klar. Ja, wenn ich einfach nur essen gehen will, bleibe ich im Tal. Aber wenn ich in den Bergen unterwegs bin und es gibt trotzdem Essen, ist das ja auch nicht so schlecht, oder? Also worauf ich raus will, was ja oft als zu luxuriös kritisiert wird, ist das Speisenangebot. Und darüber habe ich mit dem Gernot, mit dem Wirt von der Höllentalangerhütte gesprochen. Und er meint, er ist einfach gerne Gastgeber und mit dem, was die Ressourcen der Hütte hergeben, will er seine Gäste zufrieden machen. Und wenn ihm der DAV vorschreiben würde, dass er nur noch 3 Gerichte oder was anbieten dürfte, dann wäre er einfach nicht mehr lange Hüttenwirt. Und ich denke, so geht's vielen Wirtsleuten, weil die können ja auch nur am Essen und Trinken verdienen. Also meinst du, wir sollten dann einfach bewirtschaftete zu Selbstversorgerhütten machen?
Ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Kriterium der Quantität auf der Speisekarte, sondern eher die Qualität der Speisen. Und man kann, ich war neulich auf einer Hütte im Tannheimer Tal, da gab es 3 oder 4 Grundgerichte, die aber immer variiert wurden. Und ich glaube, das sollte man auch ins Auge fassen, weil das ja auch die Logistik deutlich vereinfacht. Das vereinfacht auch das Personal auf der Hütte. Das ist auch immer ein Engpass. Und wie gesagt, wer für mich auf einer Hütte eine Speisekarte wie im Restaurant in München erwartet, der sollte sich schon Gedanken machen, wo er sich denn aufhält. Und die Schönheit zu genießen in der Natur mit einem Glas Rotwein oder mit einem schönen Weißbier, das setzt nicht voraus, dass ich über eine 5-seitige Speisekarte auswählen kann. Ich glaube auch nicht, dass es die Leute tatsächlich erwarten. Die nehmen es natürlich hin, wenn es das gibt, aber ich gehe auf keine Hütte, dass ich vorher schon weiß, esse ich heute eine Rindsroulade, ein halbes Hähnchen oder einen Schweinsbraten. Ich glaube, das ist nicht der Ansatz, warum ich in die Berge gehe.
Logistik und Personal sprichst du jetzt schon an. Andere kritische Ressourcen sind ja auf vielen Hütten Energie und Wasser. Da sind ja einige Hütten schon krass vom Klimawandel betroffen und haben wirklich Probleme. Denkst du, die Ressourcenknappheit als Klimawandelfolge sorgt dafür, dass zumindest einzelne Punkte aus den Tölzer Richtlinien wieder aktuell werden?
Auf manche Gedanken sind wir ja in den Tölzer Richtlinien oder sind die damals in den Tölzer Richtlinien gar nicht gekommen. Da ging man davon aus, dass man höchst genügsam oder sogar asketisch die Hütten betreibt und sich in der Hütte aufhält. Heute hat sich das insofern gewandelt, dass wir natürlich auch über die Ressourcen ganz anders nachdenken, die wir auf einer Hütte zur Verfügung haben. Da gehört als erstes das Wasser dazu. Auf vielen Hütten wird das Wasser knapp, ist bereits schon knapp geworden. Hütten mussten auch vorzeitig in der Saison schließen. Auch da muss man bei der Bewirtschaftung einer Hütte natürlich Acht geben, wofür man dieses kostbare Gut Wasser verwendet. Das Zweite, was auf der Hütte auch nicht beliebig zur Verfügung steht, ist die Energie. wenn man sie durch Photovoltaik gewinnen kann oder im Einzelfall vielleicht auch durch ein Windrädchen, dann mag das noch gut sein. Manche Hütten verfügen über ein Wasserkraftwerk, aber auch dort ist die Energie nur begrenzt möglich. Dort, wo natürlich ein Netzanschluss ins Tal besteht, hat man genügend elektrische Energie zur Verfügung. Aber das muss man alles im Einzelfall dann bewerten und gewichten. In jedem Fall gilt immer, sparsam mit solchen Ressourcen umzugehen.
Also ist das, was Hütten bieten sollen, abhängig von den Ressourcen, die zur Verfügung stehen?
Also, das ist ja klar, wenn es die Ressourcen nicht hingibt, dann ist naturbedingt natürlich schon mit großer Genügsamkeit auf der Hütte auszukommen. Aber auch wenn ich viele Ressourcen zur Verfügung habe auf einer größeren Alpenvereinshütte, die jetzt erstmal keine Energieprobleme hat oder auch keine Wasserprobleme, keine Wassersorgen, dann heißt es noch lange nicht, dass man dort eine Speisekarte anbieten soll oder kann oder braucht, wie sie in den Gasthöfen im Tal möglich ist, sondern das Gebirge lebt durchaus von einer gewissen Genügsamkeit, suffizient möglicherweise, es muss nicht bis zur Askese gehen, aber der Hauptpunkt im Gebirge ist nicht die Vielfalt des Angebotes, sondern eher die Qualität auch des Wenigen, das zur Verfügung steht.
Ja, willkommen im einfachen Leben. Also für mich ist das auch gerade das Charmante an Hütten, dass es halt anders ist als daheim oder im Hotel im Tal oder was. Für mich wäre das jetzt auch eigentlich schon fast ein schöner Abschluss. Möchtest du noch was loswerden? Was ist dein Fazit zu den Tölzer Richtlinien?
Die Tölzer Richtlinien sind ja nicht aus dem Nichts entstanden. Es sind ja 4 Jahre zuvor bereits die Nürnberger Leitlinien verabschiedet worden. Es ist die Bergwacht von 45 Münchner Sektionen gegründet worden, 1920. Das muss man alles in dem Kontext sehen, dass die Tölzer Richtlinien vor 100 Jahren insofern eine Zäsur waren, dass man zum ersten Mal öffentlich und in strukturierter Weise sich über das Ende der Erschließung der Alpen, der Ostalpen, Gedanken gemacht hat und es aufgeschrieben hat. Und insofern kommen den Tölzer Richtlinien durchaus eine gewisse Bedeutung in unserer Historie sowieso zu, aber ich glaube auch in der allgemeinen Erschließung und im Verhalten der Alpen. Auch der Hinweis, dass die Hütten möglichst einfach sein sollten, hat, glaube ich, eine große Zukunft. Sei es, weil die Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen, aber auf der anderen Seite von der Bedeutung her, wie sich der Bergsportler, der Mensch in der Natur aufhält und was er dort erwartet. Insofern glaube ich schon, dass die Tölzer Richtlinien heute so nicht mehr in dieser Form formuliert werden würden, auch schon sprachlich nicht, auch mit vielen inhaltlichen Themen, würden wir heute anders umgehen. Aber es war nach 50 Jahren Erschließung durch die Alpenvereine ein Schuss, die damals eher unkontrollierte Erschließung zu beenden.
Ich persönlich habe ehrlich gesagt ziemliche Probleme damit, den Tölzer Richtlinien was Positives abzugewinnen. Die Zeit, aus der die Richtlinien kommen und auch die Begründungen, mit denen sie verabschiedet wurden, finde ich wirklich gruselig. Und auch einige inhaltliche Punkte. Aber ja, es sind auch Punkte dabei, die sich zu Recht gehalten haben. Und ich finde ja auch, dass Hütten ressourcenschonend betrieben werden sollen. Und ich finde es toll, dass sie so gestaltet sind, dass es halt ein anderes Erlebnis ist, als in einem Talhotel zu übernachten. Aber sind die Mittel egal, solange das Ergebnis stimmt? Mein Fazit ist deshalb, ich feiere nicht die Tölzer Richtlinien und ihr Jubiläum. Ich feiere die Vielfalt der Hütten im Alpenverein und dass der Naturschutz im DAV eine Kernaufgabe geworden ist. Und ich feiere die Sektionen und Wirtsleute, die sich dafür einsetzen, den Betrieb nachhaltig und klimafreundlich zu gestalten und uns dabei immer wieder ein schützendes Dach über dem Kopf und das ganz individuelle Hüttenfeeling bieten. Und ich feiere, dass der DAV heute ein offener, vielfältiger und toleranter Verein ist. Mit Selbstversorgerhütten für die einen und bewirtschafteten Hütten für die anderen Vorlieben.
Und bei 325 öffentlich zugänglichen Hütten im DAV finden wohl alle eine, die ihnen besonders gut gefällt und genau das bietet, was sie sich wünschen. Auf alpenverein.de findet ihr über die Hüttensuche sicherlich die passende Hütte für eure Bergtouren. Schön, dass ihr auch diesmal mit dabei wart. Wenn euch der Berg-Podcast gefällt, abonniert ihn am besten, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.
Der Berg-Podcast.